Verkehrsinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Dezember 1991.
Hallo, guten Abend zum Tagesinfo. Heute am Freitag, dem 20.12. Unsere Themen von heute im Tagesinfo. Es gibt eine Anklageerhebung jetzt wegen versuchten Mordes und versuchten Eingriffes in den Schienenverkehr gegen Knut und Ralf aus Hamburg. Wir haben schon verschiedentlich darüber berichtet. Unser zweites Thema: Forderungen verschiedener Freiburger Gruppen zur Nutzung des Hotel Turenne-Geländes. Darum ging es in einem Pressegespräch dieser Gruppen. Wir berichten als drittes: Frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer, jawohl, dass es doch bitteschön ein paar Freudenjauchzer geben möge. Das hoffen wohl die meisten. Ein Einkaufsbericht von einem Supermarkt für Spielzeuge. Danach ein Gespräch mit zwei Vertretern einer Besucherinnengruppe im Zellerknast. Sie besuchen die drei Gefangenen aus der RAF, Knut Volkerts, Karl-Heinz Delvo und Lutz Taufer. Eine Demonstration gegen Faschismus und Polizeiterror findet in Göttingen statt. Über das Warum und Wie unser vorletzter Beitrag. Am Schluss dann Rechtsextremismus in der ehemaligen DDR. Woher kommt er? Wie setzt er sich zusammen? Ein Gespräch mit der Ostberliner Historikerin Laura Benedikt. Ihr könnt uns hier im Studio anrufen unter der Telefonnummer 0761 31028 und mit euren Kommentaren, eurer Kritik beitragen zur Sendung.
Am 29. Juli dieses Jahres wurden zwei Männer aus Hamburg, Knut und Ralf, in Pinneberg, kurz außerhalb Hamburgs, von Zivilfahndern des Landeskriminalamtes Hamburg festgenommen. Beide Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft im Knast Itzehoe. Zunächst wurde beiden in Untersuchungshaft genommen mit dem Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Beim Haftprüfungstermin am 20. September wurde der Vorwurf auf versuchten Mord erweitert. Heute nun wurde vom Landgericht Itzehoe darüber entschieden, ob die Anklage des versuchten Mordes so zugelassen wird. Die traurige Meldung: die Anklage wird zugelassen. Vor einer Stunde haben wir mit jemandem aus der Solidaritätsgruppe für Knut und Ralf in Itzehoe telefoniert, der einiges über die politischen Hintergründe des Verfahrens erzählt. Doch zunächst zu den Umständen des heutigen Verfahrens selbst.
Das Ganze sollte dann gleich um 12 sein, ist dann vertagt worden auf 1. Die Richter hatten uns aber gar nicht Bescheid gesagt, sondern hatten einfach das Telefon nicht mehr angenommen, sodass die Info jetzt eigentlich erst um 4 klar war. Und sie hatten einfach eine Informationssperre über das ganze Ding verhängt. Und die Anklage ist jetzt angenommen worden von ihnen. Und zwar als versuchter Mord ist durchgekommen und die Anklage schwerer Eingriff in den Schienenverkehr, das ist abgeändert worden in versuchter schwerer Eingriff in den Schienenverkehr. Mhm. Ansonsten ist die ganze Anklage so durchgekommen. Mhm. Und das heißt auch, dass der Prozess wohl Mitte, Ende Januar auch stattfinden wird. Und es sieht sehr schlecht aus. Oder es ist unglaublich, dass die beiden noch jetzt vor Weihnachten oder überhaupt vor Prozessbeginn rauskommen werden.
Da kann man doch eigentlich dann fast auch sagen, dass der Versuch, den Sie gemacht haben mit Ihrer Erklärung neulich, also zu sagen, in was Sie tatsächlich an diesem Tag eigentlich gemacht haben oder was, wo Sie politisch auch so dran waren, dass das auch überhaupt nichts gebracht hat für diese Entscheidung jetzt. Ne?
Ich meine, das Ganze ist natürlich eine klare Spekulation, aber so wie es aussieht, ist das Gericht gar nicht auf das eingegangen. Also es gab auch noch ein Gutachten von der Uni Bremen, dass der Zug hätte nie entgleisen können. Dem Ganzen ist wohl dann in dieser Abendung auf versuchten Eingriff in schweren in den Schienenverkehr vielleicht stattgegeben worden, aber das ist witzlos und total minimal. Also Ich glaube auch nicht, dass diese Stellungnahme von Ralf und Knut dann irgendwas bezweckt hat, muss man sich natürlich jetzt auch fragen.
Wir hier im Radio noch nie berichtet haben, das ist ja eigentlich der Grund dafür, wieso jetzt so massiv vorgegangen wird. Es ist wahrscheinlich schwer, das genau einzuschätzen. Gibt es da bei euch Versuche, da irgendwie das einzuschätzen? Warum jetzt, vielleicht nicht gerade warum die beiden, aber warum mit so einer massiven Anklage jetzt tatsächlich vorgegangen wird? Also ein Anhaltspunkt war nur, Leute, die wir kennen, die haben gesagt, dass im Schanzen, im Viertel, wo die Rote Flora ist, dass da auch sehr viel immer wieder in der Bevölkerung an Unterstützung für politische Aktivitäten so da ist. Also dass es potenziell eigentlich ein unruhiges Viertel so ist. Ne? Also dass man vielleicht schon sagen könnte, mit so einem Prozess gegen zwei soll da eine Kriminalisierung auch versucht werden von einer relativ unruhigen Gegend. Kann man das so sagen?
Ich glaube schon, dass man da Parallelen ziehen kann. Also ich meine, die ganze Geschichte im Stadtteil hier lässt sich auch, also teilweise auch so genauso aufzeigen, dass immer versucht worden ist, die letzten Jahre mit neuen Polizeisondereinheiten und Kriminalisierung der Bevölkerung, dass hier einfach über die ganzen Jahre auch was gelaufen ist. Und also diese Heftigkeit in diesem Angriff auf die beiden, das ist natürlich noch ein gewisser neuer Maßstab. Aber ich glaube, man kann das durchaus im Kontext ausstellen. Also ich meine, die ganze Geschichte ist ja auch letztendlich im Zusammenhang mit der Parkräumung gelaufen. Mhm. Und die Bullen haben ja auch angegeben, dass sie die beiden nur observiert haben, weil sie sich von der Parkräumung her kannten.
Mhm. Also der Park ist ja geräumt worden im Sommer. Wie sieht es eigentlich mit der Roten Flora selber aus, also mit dem Gebäude? Ist da auch Räumungsgefahr?
Nee, momentan nicht. Also die Steg, die Stadterneuerungsgesellschaft, hat ein Angebot gestellt, dass sie Mietverträge auch anbieten werden. Es hat sich jetzt ein Trägerverein gestellt oder halt gegründet von der Roten Flora aus. Und sie treten wohl jetzt langsam in Verhandlungen mit der Stadt, weil das wohl nach langen Verhandlungen und Diskussionen untereinander die einzige Möglichkeit ist, das Ganze auch durchzuziehen und zu halten. Mhm. Also die Räumungsgefahr ist zwar da, aber nicht so akut. Mhm. 11.01., das ist der Samstag, wird in Itzehoe eine größere Demo sein, wo es auch hier schon Vorbereitungsgruppen Treffen gegeben hat. Das hat sich eine Vorbereitungsgruppe an der Uni gebildet. Am 6. davor wird noch eine große Mobilisierungsveranstaltung sein, ansonsten werden hier noch mehrere kleine Sachen laufen. Und wie es aussieht, werden sie auch mit dieser Sachlage jetzt dann Anfang, Mitte, Ende Januar den ganzen Prozess wohl einfach durchziehen.
Also soweit die Kurzinfo zum Prozess gegen Knut und Ralf. Also am 11. Januar voraussichtlich die Demo in Itzehoe und Ende Januar der Beginn des Verfahrens. Wir werden euch auf jeden Fall hier im Info noch auf dem Laufenden halten und dann auch nochmal die Hintergründe, die jetzt auch im Info ja schon öfter erklärt worden sind, also die Erklärung von Knut und Ralf, Flora-Parkräumung und so weiter, werden wir auch dann auch nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat. Zu diskutieren wird auf jeden Fall sein, wie mit dem erneuten Versuch der Kriminalisierung linksradikaler Politik seitens der Staatsmacht umzugehen ist. Also vielleicht kommt da am nächsten Montag dann schon ein etwas ausführlicherer Bericht dazu.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Dezember 1991.
Ausländerinitiative Freiburg, AAK, Bürgerinitiative Rettet das Rieselfeld, Weingarten 2000, Linke Liste, Friedensliste, Die Grünen, Susi, UASTA, das Wohnungsnotplenum, die Nichtsesshaftenhilfe und die Bürgerinitiative gegen die KTS. Welche Gemeinsamkeit verbindet wohl all diese Gruppen und Initiativen? Natürlich, das immer noch und weiterhin ungelöste Problem der Wohnungsnot, die Kritik an der völlig überspannten Haushaltslage der Stadt, die Tatsache, dass alljährlich Menschen in dieser Stadt erfrieren, weil sie kein Obdach haben, sowie die Perspektivenlosigkeit der kommunalen Politik, die bei ihren Entscheidungen nach wie vor den Notwendigkeiten nur einen nachrangigen Stellenwert einräumt. Notwendigkeit, das ist hier das Stichwort. Und so wurde gestern von den eben aufgezählten Gruppen bei einem Pressegespräch eine ganz andere Wendigkeit der Kommunalpolitikerinnen gefordert, was einerseits die allgemeine Wohnungsnot betrifft und speziell die Not all der Obdachlosen hier in Freiburg. die verfehlte Wohnungspolitik. Da weiß informierter und infohörender Mensch in Freiburg wohl sofort, um welches Projekt es einmal mehr geht. Die KTS, ihre Kosten bzw. Folgekosten und die sonstigen Folgeschäden. Der Standpunkt der BI gegen die KTS ist gerade angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt eindeutig.
Die Situation ist schon verschärft. Sie wird meines Erachtens auch immer noch kaschiert und beschönigt. Man versucht jetzt alles noch immer den Eindruck zu erwecken, als wenn jetzt doch das Geld vielleicht da sein könnte und in Landwasser passiert jetzt dann doch auch endlich was und die Bäder werden jetzt noch nicht sofort geschlossen, sondern man schaut, ob man vielleicht doch noch dann da was repariert und Preise halt anhebt, was nachvollziehbar ist. Und aber anderes werden hier Projekt gestrichen und jetzt ist das Ganze, konnte gerade nochmal wegen des Proteststurms der Aufgaben nochmal erhalten werden und die Museen steht es immer noch schlecht, aber man versucht immer den Eindruck zu erwecken, naja, die Gelder sind bereitgestellt, mit dem Vorbehalt zwar, aber wir tun ja, was wir können. Aber es ist ja vollkommen klar, wenn man die ganzen Vorhaben der Stadt sich mal anschaut, die sie sich vorgenommen hat für die nächsten Jahre, wenn man die Haushaltssituation gegenüberstellt, ist vollkommen klar, das kann einfach nicht verwirklicht werden. Jetzt schon nicht. Wenn noch eine KTS dazukommt, und die KTS wird nicht 132 Millionen kosten, die wird auch nicht 150 Millionen kosten und auch nicht 180 Millionen, wenn die wirklich gebaut werden, bis sie fertiggestellt ist, dann schlägt die mit mindestens 200 Millionen Max Rufe. Und dementsprechend werden die Folgekosten von der KTS auch nicht 5,5 Millionen sein, sondern sie werden, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, zwischen 8 und 10 Millionen im Jahr liegen. Jetzt sagen die Stadträte immer, also die Befürworter der KTS, das ist ja keine Haushaltsangelegenheit. Das ist Quatsch. Natürlich ist es eine Haushaltsangelegenheit, auch wenn das nicht als Haushaltsposten jetzt im Haushalt steht. Aber die Verlustabdeckung der städtischen Gesellschaften werden durch den Haushalt letzten Endes getragen.
Während der Nachtragshaushalt für das Jahr 1991 gerade noch die Hürde der Rechtsaufsicht beim Regierungspräsidium nehmen konnte, ist für 1992 noch alles offen. An den darauf folgenden Doppelhaushalt 1993-94 wagt heute noch kein Mensch zu denken. Alle Bauvorhaben werden teurer als geplant, sei es das Bauvorhaben der VAG, das Bürgerhaus Zähringen, das Kepler-Gymnasium. Na, wir wollen nicht übertreiben, nur fast alle Bauvorhaben werden teurer. Da gab es doch noch, wenigstens von offizieller Seite, eine bemerkenswerte Ausnahme, die KTS. Und die wird den gesteckten Finanzrahmen natürlich nicht sprengen. Und über deren Kürzung wird selbstverständlich nicht diskutiert. Jedenfalls nicht ernsthaft, beziehungsweise nicht an den Schalthebeln der Macht.
Kurzum, vor dem Hintergrund meinen wir mehr denn je, die KTS darf nicht gebaut werden. Auch wenn die Stadt jetzt schon für 14 Millionen Aufträge vergeben hat an die Planer, Architekten, ist immer noch besser jetzt den Rest zu stornieren, die Gelder sinnvoller einzusetzen, als in den Wahnsinn weiterzumachen.
Der verschwenderische Geldumgang ist nur ein, wenn auch wesentlicher Aspekt in der asozialen Kette dieses Projekts. Noch ist der künftige Standort der KTS bebaut. Wie Mensch weiß, steht dort das Hotel Turenne. Es steht da, nämlich leer und doch voll funktionsfähig. Und es wartet auf seinen Abriss. Alles vor dem Hintergrund Obdach und wohnungsloser Menschen, für die die winterlichen Temperaturen gerade in der Nacht zur Lebensbedrohung werden. Dazu Michael Wittmann von der Nichtsesshaften Hilfe Freiburg.
Es ist einfach wahnwitzig, dass da ein Haus ist, das momentan ungenutzt ist und unweit von diesem Haus sterben die Leute. Also, und gerade der ganze Stühlinger Kirchplatz ist ja ein richtiges Problemfeld. Das heißt, im Normalfeld übernachten ungefähr 40 Leute da unten. Und ich habe mich jetzt auch unterhalten mit dem Herrn Kammern von dem Stühlinger Lokalverein. Der hat also auch drastisch diese Problematik gezeigt. Und ich glaube auch, dass dieses Haus genutzt werden muss, und zwar auch sofort genutzt werden muss. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Doch an wen geht der Appell? Dazu Bettina Bremser von den Grünen und Aufsichtsrätin der Siedlungsgesellschaft Freiburg.
Ja, das Turenne gehört der Bundesrepublik Deutschland. Es laufen Verhandlungen zwischen Bund und der Stadt. Über den Preis kann man sich bisher nicht einigen. Es ist möglich, dass eine Übereignung schon vorher stattfindet, bevor der Kaufpreis ausgehandelt ist. Aber derzeit ist es noch in der Verfügungsgewalt der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt also, man muss hier eigentlich an den Bund appellieren, das Turenne der Stadt zur Verwaltung zu übergeben und dann an die Stadt, dass sie hier das Turenne für eine Zwischennutzung zur Verfügung stellt.
Und wie das aussehen könnte? Noch einmal Michael Wittmann von der nicht-sesshaften Hilfe.
Das ist auch etwas, das man gerade zu dem Hotel Turenne vielleicht sagen könnte. Warum kann man das nicht auch versuchen, Leuten, also Bedürftigen, zu geben? Und zwar auch in einer Art von Eigenverantwortung, ohne dass da eine, was will ich sagen, Kasernierung entsteht, wie zum Beispiel in der Clara 100, wo die Leute dann 29 Uhr da sein müssen und nach niemand mehr reinkommt zum Beispiel. Nicht.
Doch die Wendigkeit in Sachen Wohnungsnot auf Seiten der Stadt gleicht eher einer Gelähmtheit. Dies haben die Kommunalmächtigen bei der Nutzung oder besser Nichtnutzung der sogenannten Liegenschaften der französischen Streitkräfte und bei den Franzosenwohnungen ja in den letzten Monaten schon zur Genüge bewiesen. Da werden lieber Wohnungen oder gar ganze Häuser leer stehen gelassen, egal ob sie durch Nichtbewohntsein verkommen oder gar ganz unbewohnbar werden, wie es das Beispiel Escholzstraße 90 bis 92 mit seinen durch Frost geplatzten Heizkörpern beweist. Das gestrige Info berichtete darüber. Leerstehende Häuser. Angeblich, da für eine aktive Liegenschaftspolitik nicht genügend Geld vorhanden ist. Oder, als weiteres offizielles Argument, da die überhöhten Preisvorstellungen des Bundes von der Stadt ja nicht erfüllt werden könnten. Da bleibt nur eines zu erwarten, dass die Stadt dann tatsächlich die rund 15 bis 20 Millionen Mark zum Kauf des Turenne und des dazugehörigen Geländes aufbringen wird, wenn es halt darum geht, das Hotel für den Bau der KTS abzureißen. Einer nicht notwendigen KTS.
Welch lauschige Musik zum passend zum nächsten Beitrag. Dass Weihnachten kein Fest der Liebe, sondern vielmehr ein Fest des Ultrakommerzes ist, darüber macht sich wohl kein Mensch Illusionen. Dennoch verursacht dieser ominöse 24. Dezember immer wieder höchst zwiespältige Auffassungen und Verhaltensmuster. Und so stürzt sich eine verbal auf Müllreduzierung und Konsumverzicht getrimmte Nation in die Kaufhäuser. Es wird aber heutzutage nicht nur Ware verkauft. Nein, es ist nicht nur das Produkt, das Mensch bekommen kann, es ist auch ein Stück Ersatzwelt. Wir alle lächeln bei diesem Gedanken, glauben wir doch zu wissen, uns leicht aus der Illusionswelt der Waren heraushalten zu können. Zu lächerlich wirkt es denn auch, wenn sich das gegengeschlechtliche Wesen auf dem Plakat in uns verliebt, wenn wir nur das richtige Parfum benutzen oder das entsprechende Bier trinken. Und dennoch, Waren sind uninteressant. Es muss ein Erlebnis sein oder zumindest ein guter Gag. Geben Erwachsene zumindest vor, sich nicht beeinflussen zu lassen? Bei Kindern ist das anders. Längst hat sich eine gut funktionierende Spielzeugindustrie ans Werk gemacht. Und die hat dieses Jahr werbemäßig besonders zugeschlagen. Spielzeug als Actionpaket. Spielzeug als Traumreise. Spielzeug als Aggressionsableiter. Spielzeug zur Schulung des Intellekts. Spielzeug kauft Mensch heute nicht mehr in muffigen Läden mit grinsenden Verkäuferinnen, die einen gleich anquatschen. Nein, modern, hell und anonym soll es sein. Große Auswahl soll es haben und informieren tut sich Mensch eben durch die Werbung. Ein solcher moderner Laden ist Toys R Us. der im November in der Nähe Freiburgs eröffnet wurde. Nun, wir geben zu, Weihnachten hat dann auch uns gepackt. Und so machten wir uns zu dritt auf, die neue Spielzeugwelt zu erkunden. Toys R Us. Und gleich stehen wir in der Abteilung für Kindercomputer. Vor uns ein gelber Plastikwürfel.
Erkennst du den Vogel? Erkennst du das Pferd? Erkennst du die Ente? Jetzt hörst du den Frosch.
Schön, nicht wahr? Mit dem Magic Ball werden unsere Kleinen schonend an die Welt der Tiere herumgeführt. Zwar hat der eben gehörte Frosch auf der Abbildung nicht allzu viel Ähnlichkeit mit den Fröschen in der Natur, aber was soll's? Bis die Kids groß sind, gibt es vielleicht keine Frösche mehr. Hauptsache, die Kinder müssen nicht beaufsichtigt werden. Übrigens verliert das Kind die Lust am Weiterspielen, fordert und lockt der Ball automatisch. Und wenn alles nichts nützt, sagt die Stimme brav
Wiedersehen
und schaltet ab. Ein anderes Spiel befiehlt den Kleinen.
Drück ein Bild.
Auf diesem werden dann jede Menge Tropentiere gezeigt. Klar, Tropentiere sind echt wichtig. Ein Hörausschnitt.
Wo ist der Elefant? Das ist der Löwe. Wo ist der Elefant? Gut, das ist der Elefant. Wo ist der Strauß? Gut gemacht, das ist der Strauß. Wo ist das Nilpferd? Ja, das ist richtig. Das ist das Nilpferd. Wo ist der Tiger? Drück nochmal. Das ist der Affe. Wo ist der Tiger? Richtig. Das ist der Tiger.
Noch nicht genug gehört? Na dann. Noch ein weiteres Spiel für Kleinkinder.
Hallo, hier bin ich. Lege bitte ein Buch ein. Die Freunde machen einen Ausflug. Drück die Schaufel. Die Freunde machen einen Ausflug.
Kinder, die gerade mal sprechen und jetzt die Bilder- und Farbenwahrnehmung beginnen. Kinder, die eigentlich auf eine Kommunikation mit Leuten angewiesen sind. Kinder, die ins Spielzimmer gesteckt werden mit solchen Apparaten.
Hallo. Jedes Tier.
Wem es jetzt gerade nicht so gut geht, die oder der hat bei Toys R Us nicht viel verloren. Vom sprechenden Kindercomputer bis zum monströsen Angebot an Videospielen, dem elektronischen Spielzeug, gehört das Kinderzimmer. 18.000 verschiedene Artikel drängen sich in den hohen Regalen. Unser Einkaufsbummel geht derweil weiter. Auf der einen Seite gibt es Baby-, Kleinkinder- und sonstige Puppen. Zitate der Packungsbeschreibungen. Küss mich und ich leuchte vor lauter Liebe. Oder mein Funkeln sagt dir, ich hab dich lieb. Sag mir was, ich spreche es nach, bis 6 Sekunden lang. Miss Make-up und Miss Magic Hair runden nebst einem reichhaltigen Barbie-Puppenangebot übrigens das Spektrum weiblicher Rollenerfahrungen ab. Auf der anderen Seite, ganz rollentypisch natürlich, funkeln uns Gewehre, Pistolen und allerlei Plastikmonster entgegen. Hier wieder einige Spielzeugkuchen und sogar das geräuschechte McDonald's Cooking Center, dort das Elektromotorrad für 600 Mark. Soweit, so pervers. Das Spielzeugangebot lässt uns ganz schön alt aussehen. In rasantem Tempo wechselt der Trend auf dem Spielzeugmarkt. Ständig werden neue Artikel auf den Markt geworfen. Doch viele Artikel sind nicht irgendwelche Artikel. Es sind Konzepte. Aktuelles Beispiel sind die Turtles. Die Teenage Mutant Heroes sind Comicfiguren. Lustige grüne Kampfschildkröten, um genauer zu sein. Und natürlich gibt es diese Turtles inzwischen nicht nur als Comicfilme, Hefte und Kassetten, nein, auch Bettwäsche, Frisbee-Scheiben, Cola-Büchsen, Turnschuhe, Armbanduhren und sonstigen Krempel wird mit dem Turtle-Zusatz verkauft. Die Turtles verkörpern damit das moderne Verkaufskonzept für Kinderspielzeug schlechthin. Die Illusion ist fast perfekt. Fernsehserien liefern dabei den Stoff, den Kinder mit den entsprechenden Figuren nachspielen sollen. Dazu brauchen sie natürlich das entsprechende Zubehör, sonst läuft das Spiel nicht. Für die Turtles-Serie brauchen unsere Kinder zum Beispiel das Turtles-Seaver-Spielset. Versteck der Turtles mit Aufzug, Periskop, Hochspannungsseil und Meditationsmatte. Oder den Pizza-Thrower, Pizza-Abschussgerät mit Zieleinrichtung und Motorgeräusch. Was uns hier ein wenig schmunzeln lässt, wird spätestens bei Toys bittere Realität. 60 bzw. 120 Mark dürfen Eltern für diese Kunststoffkonstruktion berappen. Nun fragt sich Mensch, was denn ein solcher Supermarkt mit den Verkaufsstrategien der Spielzeugriesen wie Mattel oder Hasbro zu tun hat. Toys R Us ist eine Spielzeugkette nach modernsten Regeln der Verkaufskunst. Mit ihrer Einkaufslogistik müssen die Märkte auf Massenproduktion zurückgreifen, müssen normiertes Spielzeug anbieten. Solche Normen werden, wie eben beschrieben, erst geschaffen. Und zwar überregional, das heißt unabhängig von kulturellen Eigenheiten. In solchen sogenannten Medienverbünden ist Toys R Us also ein Teil einer reibungslos funktionierenden Illusions- und Verkaufsmaschinerie. Toys R Us, die kleine Kinder, große Kinderwelt. Eine Welt, bei der wir uns entscheiden müssen, ob wir sie wollen oder nicht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Dezember 1991.
Hold on.
gut einem Jahr gibt es im niedersächsischen Celle eine Besuchs- und Diskussionsgruppe, die die Gefangenen aus der RAF, der Roten Armee-Fraktion, Knut Volkerts, Karl-Heinz Delvaux und Lutz Taufer besucht. Rechtliche Grundlage für diese Besuche ist die sogenannte ehrenamtliche Mitarbeit. Nach dieser ist auch in Baden-Württemberg die Betreuung von Einzelnen oder Gruppen von Gefangenen durch BesucherInnen, die mit entsprechenden Anträgen Erfolg hatten, möglich. Zweimal im Monat können Sie anderthalbstündige Besuche machen, die nur in Anführungszeichen optisch überwacht werden. Wir haben ein Interview mit zwei Mitgliedern dieser Gruppe geführt, die ihren Ursprung nicht erst vor einem Jahr, sondern bereits im letzten Hungerstreik politischer Gefangener für deren Zusammenlegung 1989 hat.
Ja, ergeben hat sich das aus den Aktivitäten zum Hungerstreik 1989. Und da ist halt ein kleines Häuflein übergeblieben von Leuten, die sich weiter mit der Forderung nach Zusammenlegung auseinandergesetzt hat. Und in diesen Gesprächen und Diskussionen hat sich dann die Gruppe gebildet, die jetzt die heutigen Besuche macht.
Kein Anzeichen ist in der Besuchsinitiative also für breiteres, neues Interesse an der Auseinandersetzung mit Gefangenen zu sehen. Der Eindruck bei Treffen von Initiativen aus verschiedenen Städten der BRD ist ein anderer. Allerdings versuchen diejenigen, die an der Thematik dranbleiben, den wenig kontinuierlichen, den kampagnenhaften Charakter der politischen Arbeit zunehmend zu kritisieren.
Also von unserer Seite her ist es halt seit 89 eher Kontinuität. Wir haben leider bei verschiedenen Treffen von Initiativen aus unterschiedlichen Städten der Bundesrepublik unsererseits festgestellt, dass das Interesse, das heißt die Möglichkeit, Veränderungen durchzusetzen, im Augenblick eher gering zu schätzen sind. Es ist auch allgemein vielleicht eher festzustellen, dass die Menschen, die sich mit der Situation der politischen Gefangenen enger auseinandersetzen, schon auch eine Kritik an den bisherigen Kampagnen versuchen zu diskutieren, versuchen davon wegzukommen und im Grunde genommen die Entwicklung der Frage Zusammenlegung eher im Zusammenhang sehen mit sozialen Prozessen, die sich an verschiedenen Feldern entwickeln müssen, um auch für die politischen Gefangenen was zu bewegen. Ja, soweit wir das mit den Genossen drin diskutieren, sehen wir einen Zusammenhang zwischen sozialen Prozessen, die auf verschiedenen Feldern laufen, und dem, was mit den Gefangenen passiert. Das heißt, wenn es draußen breite Bewegungen gibt, für die Befreiung nicht nur irgendein Wort aus dem Lexikon ist, sondern real auch ihre politische Initiative füllt. Wenn Menschen mehr werden, die gesellschaftliche Veränderung als Ziel ihrer politischen Aktivität begreifen, dass aus diesem Spannungsfeld, aus diesem Aufbruch, der draußen auch wieder passieren muss, sich eher was für die Gefangenen auch bewegen kann, als rein ein Abzielen auf die Haftbedingungen.
Die Diskussionen im Knast beschäftigen sich oft mit aktuellen Ereignissen wie dieses Jahr der Golfkrieg und der zunehmende Rassismus. Allgemeiner geht es um Neubestimmung linker Politik in einer Zeit, wo Destruktivität regiert und wo Widerstand dagegen geleistet wird.
Für Linke würde es dann darum gehen, das genau zu analysieren und zu begreifen, wie Prozesse ablaufen, dass Politik für Menschen wieder heißt und wird Gestaltung ihrer Lebenswelt. Also weg von formalen Gesichtspunkten von Politik hin zu Prozessen, die von unten laufen. Rückeroberung der Lebenswelten, Rückeroberung von sozialem Sinn.
Diskussionen sind das auch über Initiativen, die die Destruktivität der Gesellschaft an verschiedenen Punkten brechen können. Ein Beispiel, Stresemannstraße Hamburg.
Stresemannstraße, eine Auseinandersetzung in Hamburg, wo Anwohnerinnen einer bis dato sehr befahrenen Straße, nachdem ein Kind dort überfahren wurde, in einer konkreten Auseinandersetzung mit Straßenbesetzung, Blockaden, es erreicht haben, dass der Schwerlastverkehr aus dieser Straße rauskommt, sie sich also ein Stück ihrer Lebenswelt in gewisser Weise zurückerobert haben. Natürlich ist das auch nur eine Verlagerung, aber es scheint dadurch durch, dass nicht an jeder Stelle Destruktivität von Kapitalismus hingenommen werden muss.
Lutz Taufe, Karl-Heinz Stelwo und Knut Volkerts formulierten in einer Erklärung zu einem befristeten Hungerstreik vom September, Oktober dieses Jahres, dass endlich eine politische Lösung für die Situation gefunden werden müsse. Zum Abschluss noch die Frage an die Besuchergruppe, was die drei darunter verstehen.
Politische Lösung meint, was eigentlich auch im letzten Hungerstreik deutlich geworden ist, eine Phase in der Geschichte der Bundesrepublik in gewissem Sinne zum Abschluss zu bringen. Eine Phase von 20 Jahren linksradikaler Politik in diesem Lande. Eine Analyse dieser Politik voranzutreiben, die Kritik sowohl an bestimmten Formen des bewaffneten Kampfes wie auch an bestimmten Schwächen der legalen Linken beinhaltet. Hier zu einem Punkt zu kommen, zu sehen, was hat getragen in diesen 20 Jahren, wo ist eine soziale Basis nicht erreicht und aus dieser Kritik im Grunde genommen eine Neubestimmung, Neuorientierung linker Politik zu entfalten. Das geht für die Gefangenen nicht allein in ihren Zellen, sondern es geht für sie im Rahmen der Auseinandersetzung RAF nur über den Weg der Zusammenlegung und es geht auch nur, wenn Linke in der Bundesrepublik die Gefangenen aus der RAF als Genossinnen und Genossen annimmt und da auch in einen Diskussionsprozess einsteigt, das auch von Landesregierungen, den verschiedenen Apparaten offensiv einfordert, diese Auseinandersetzung.
Silvester 90/91 in Adelsleben bei Göttingen schlagen zwei Skins zwei Männer zusammen, verletzen sie schwer. Gegen 4 Uhr morgens wird ein Passant in Göttingen von Nazis angerempelt und ihm anschließend ein Messer in den Bauch gerammt. In der Nacht schon wird Alexander Selchow, ein Jugendlicher von zwei Mitgliedern der FAP, der faschistischen Freien Arbeiterpartei, erstochen. Die beiden Täter, Sven Scharf und Oliver Simon, der Prozess gegen sie ging vor 2 Tagen zu Ende.
Der eine Beteiligte, Sven Scharf, der eben auch Mitglied der FAP war und in Roßdorf gewohnt hat, ist lediglich zu 4 Wochen verurteilt worden. Ihm wird also nichts angelastet an dieser Tat, obwohl man eben sagen muss, dass ohne Sven Scharf eben diese ganzen Sachen, die in Roßdorf und in der Umgebung dort direkt passiert sind, unmöglich gewesen wären. Der andere Angeklagte, Oliver Simon, der eben auch eine Zeit lang in Mackenrode, also in diesem FAP-Schulungszentrum von Karl Polacek, gewohnt hat, ist als Hauptbelasteter zu 6 Jahren verurteilt worden.
Soweit ein Mitglied der Göttinger Autonomen Antifa, einer schon lange aktiven antifaschistischen Gruppe. Diese Autonome Antifa ruft zu einer Demonstration am Jahrestag des Mordes auf. Eine Demonstration gegen Faschismus und Polizeiterror. Die Rolle der Polizei ebenfalls nicht unbedeutend in der Auseinandersetzung um Faschismus. In Göttingen massiver Knüppeleinsatz mit vielen Verletzten am 16. November anlässlich eines Demonstrationszuges zu der Mahnwache, die am Todestag von Conny Wissmann stattgefunden hat. Conny Wissmann, vor 2 Jahren wurde sie von einer Polizeieinheit, dem zivilen Streifenkommando, vor ein Auto getrieben, was sie erfasste und tötete. Seit Mitte dieses Jahres gibt es in Göttingen auch eine eigene Bereitschaftspolizei, die sich schon gewalttätig in Szene setzte. Deshalb also ein Motto der Demo gegen den Polizeiterror. Auch die Angriffe gegen Heime von Asylsuchenden und Flüchtlingen haben in Südniedersachsen jetzt zugenommen.
Ja, bei uns hat es eine Zeit lang gedauert, bis es jetzt losging mit Anschlägen gegen Unterkünfte von Asylbewerberinnen. Aber vor einiger Zeit, also vor einigen Wochen, gab es gleich mehrere Brandanschläge in der Nähe von Northeim. Northeim ist so etwa 30 Kilometer von Göttingen entfernt. Im Osten liegt das. Und also östlich von Göttingen. Und da gab es einen Anschlag, eben Brandanschlag auf so eine Unterkunft von Asylbewerberinnen.
Es gab schon diverse Aktivitäten gegen die rassistischen Angriffe in Göttingen und Südniedersachsen. Ein Teil war der Angriff auf das Schulungszentrum der FAP, der erwähnten Freien Arbeiterpartei in Mackenrode Ende Oktober. Wir berichteten darüber. Eine Frage schloss sich jetzt an nach der Flüchtlingsarbeit allgemeiner in Göttingen.
Bei uns gab es lange Zeit, also über Jahre hinweg, ein großes Flüchtlingszentrum, das Hotel Astoria. Also es war mitten, also nicht mitten in der Stadt, am Rande der Stadt, aber da lebten eben sehr viele Flüchtlinge. Das ist geschlossen worden Anfang dieses Jahres und die Flüchtlinge sind aufs Land verteilt worden, also auf Unterkünfte, auf Dörfern und so. Aber es gab eine Initiative dann, nachdem das Astoria geschlossen worden ist, um ein Flüchtlingszentrum zu initiieren. Und das besteht jetzt auch seit einigen Monaten mitten in der Innenstadt, also gut zugänglich und wird wohl auch genutzt. Und diese Gruppen arbeiten eben auch konkret mit den Flüchtlingen zusammen und haben auch Kontakt zu den Flüchtlingen in den Zentren vor Ort.
Von wem wird denn das aus betrieben? Was für Gruppen sind denn das?
Das sind einmal autonome Flüchtlingsgruppen, zum anderen der Ausländerbeirat der Stadt Göttingen, der hängt da mit drin, und andere kleine Gruppen und Initiativen.
Was in anderen Städten immer seltener wurde, der schwarze Block vermummt und geschützt, soll es ihn auf der Silvesterdemo in Göttingen geben. Er soll laut Antifa die Widerstandsbereitschaft symbolisieren. Eine Frage noch, ob dieses Auftreten aufgrund der Diskussionen darüber, dass bisweilen eher Leute abgeschreckt werden durch schwarz vermummte Blöcke, nicht überholt ist.
Ein Punkt auf der Demonstration und eine Forderung ist, eben auch weg mit dem Vermummungsverbot. Das mag sich für viele Leute erstmal befremdlich anhören, aber es gibt in einigen Bundesländern sogar Diskussionen darüber, ob das noch weiter aufrechterhalten werden soll. Und für Göttingen ist da so ein Sonderstatus eigentlich die ganze Jahre gegeben. Also hier war das möglich, aber es sieht so aus, dass diese Sache, die sich auch irgendwie erkämpft worden ist, immer weiter zurückgedrängt wird. Deshalb wollen wir eben auch an diesem Tag mit schwarzem Block maskiert demonstrieren können. Wir denken eben gerade aufgrund der Vorkommnisse am 16. November, also wo die Polizei wie seit Jahren nicht mehr eben brutal aufgetreten ist, und also auch, das haben wir auch so nicht eingeschätzt, so, aber sie haben sich doch eine Menge rausgenommen, es ist wichtig, auch da mal was gegenzusetzen. Zum anderen wollen wir damit auch ausdrücken, also es gibt auch ein Plakat zu dieser Demonstration, wo so ein schwarzer Block drauf abgebildet ist, aber in total vielen bunten Farben, dass, obwohl wir eben dann doch schwarz und also schwarz gekleidet und vermummt auf so eine Demo gehen oder so, wir doch eine ganze Menge an Inhalten haben. Also es soll so ein bisschen da mit rüberkommen, mit diesen verschiedenen Farben, dass wir eigentlich viel zu sagen haben, dass wir eigentlich anders aussehen. Dass es in uns drin anders aussieht, als wir eben nach außen hin auftreten müssen, auch ein Stück weit.
Wer also Silvester in Göttingen verbringen will, eine Demonstration findet dort statt gegen Faschismus und Polizeiterror um 21.30 Uhr dort in der Innenstadt, ist Treffpunkt bei der Gänseliesel.
Faschisten paradieren durch die Straßen. Im Gleichgewicht, die alles Fremde hassen. Ausländer raus, es hilft die Polizei. Und vor Gericht spricht man die Jungs frei. Die Augen nach rechts.
Rechtsradikalismus in der ehemaligen DDR. Randerscheinung oder Beginn einer Massenbewegung? Produkt der sensationslüsternen Presse? Oder Anlass für Linke, wieder einmal über Ausgeburten des kapitalistischen Systems herzufallen? Ist der Wessi weniger ausländerfeindlich und der Ossi wieder einmal der Böse? Ein Versuch, ein paar Fakten in die von Schlagwörtern beherrschte Debatte über Rassismus und Rechtsradikalismus zu bringen.
Ja, es geht gut, das Leben unserer Kinder steht auf dem Spiel, wir wollen die Zukunft bauen. Es geht bergab, das sieht doch schon ein Blinder. Der Feind ist rot, will dir dein Häuschen klauen. Die Leistung zählt, die Schwachen sollen weichen. Die starke Rasse muss über Leichen gehen. Wir wollen alles und noch mehr erreichen, bis wir am Himmel die Siegerkrone sehen. Die Augen nach rechts.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Dezember 1991.
Rechtsradikale.
Seit einem knappen halben Jahr beschäftigt sich die bürgerliche Presse verstärkt mit dem Rechtsradikalismus in der ehemaligen DDR. Ist er auferstanden aus den Ruinen des untergegangenen DDR-Staates, also primär Produkt der sogenannten deutschen Wiedervereinigung? Oder ist er vielmehr eine Erblast aus 40 Jahren Staatssozialismus, wie man uns seitens der veröffentlichten Meinung weiß zu machen versucht? Ich denke, dass beide Sichtweisen zu kurz greifen und Entscheidendes ausklammern. Der Durchschnitts-Ossi ist keineswegs ein potenzieller Faschist, jedenfalls nicht mehr als der Durchschnitts-Wessi. In diesem Beitrag soll es darum gehen, einige Hintergründe des Rechtsradikalismus in der Ex-DDR darzustellen, sich die Gruppe der Täter etwas genauer anzugucken und zu fragen, woher die große Sympathie vieler Ex-DDRler und DDRlerinnen für die offene und brutale Gewaltanwendung gegen Flüchtlinge kommt. Anlässe zu diesem Beitrag gibt es genügend. Zur Erinnerung. Die Stadt Freiburg wollte am Mittwoch letzter Woche 21 Asylbewerber aus Freiburg nach Sachsen verschoben. Zwar mit einem bedauerlichen Achselzucken, aber dennoch eisern entschlossen, die Verfügung des Regierungspräsidiums Freiburg gehorsam zu befolgen. Die Lebenssituation der Flüchtlinge hier, die aus gewachsenen sozialen Bezügen herausgerissen werden, war und ist ihnen dabei ebenso scheißegal wie das ausländerfeindliche Klima in der Ex-DDR. Nach Befragen verschiedener in der Ausländerarbeit tätiger Menschen in Sachsen haben wir einhellig zu hören bekommen, dass es im Augenblick unverantwortlich wäre, Flüchtlinge dorthin zu verschuben. Niemand könne für Leib und Leben dieser Menschen garantieren, eine Betreuung der Flüchtlinge oder gar ein Polizeischutz existiert so gut wie gar nicht oder ist völlig unzureichend. Angst vor Überfällen haben nicht nur die Flüchtlinge selbst, sondern auch diejenigen, die sich für sie einsetzen. Ganz anders sehen das natürlich die politisch Verantwortlichen. Wie uns der Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz, dem Sitz der zentralen Ausländerbehörde für Asylangelegenheiten des Landes Sachsen und Bestimmungsort für die 21 Asylbewerber aus Freiburg, telefonisch mitgeteilt hat, bestehe kein Grund zur Angst, alles unter Kontrolle. Warum 50% der Asylbewerber nach wenigen Wochen Aufenthalt in Sachsen plötzlich verschwinden, konnte er uns allerdings nicht erklären. Beschwichtigen, Augen verschließen, schönreden aller Orten. Erst die Eingabe eines Freiburger Rechtsanwaltes, dem das Verwaltungsgericht Karlsruhe stattgegeben hat, konnte die Verlegungsverfügung über die 21 Asylbewerber vorläufig aussetzen. Allerdings hat dies nur aufschiebende Wirkung, ein gültiger Gerichtsbeschluss steht noch aus. Welche Erklärungen gibt es nun für den Rechtsextremismus in der Ex-DDR? Woher kommt diese Gewaltbereitschaft und Pogromstimmung gegen Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflohen sind? Wir führten bereits letzte Woche ein Gespräch mit der Ostberliner Historikerin und Journalistin Laura Benedikt, die sich seit Jahren mit dem Rechtsextremismus in der DDR und nun Ex-DDR beschäftigt und zahlreiche Artikel unter anderem im Freitag und der anderen hierzu veröffentlicht hat.
Rechtsradikale bzw. rechtsextreme Entwicklung haben wir eigentlich jetzt schon seit über 10 Jahren in der DDR beobachtet. Es entwickelte sich zu Anfang vorrangig aus den Fußballstadien heraus, ist aber nicht eine reine Subkultur gewesen, wie das jetzt oft gerne unterstellt wird, also nicht irgendwie so Jugendkultur, sondern es ist schon sehr bald auch politisiert worden, auch mit Unterstützung bundesrepublikanischer Gruppen, zum Beispiel der Nationalistischen Front in Berlin. Ja. Und Mitte der 80er Jahre, als sich der gesellschaftliche Verfall hier eigentlich ganz stark ankündigte, nahm das dann wirklich einen schwungvollen Aufschwung. Die Gruppen vergrößerten sich und es wurde konspirativ gearbeitet, die Gruppenstrukturen verfestigten sich, es kam zu größeren Ausschreitungen im Anschluss an Tanzveranstaltungen oder eben auch schon ganz gezielt gegen missliebige Gruppen, also gegen Linke, gegen Punker, gegen Gruftis, Schwule. Die nächste Etappe war im Anschluss an den Überfall auf die Zionskirche in Berlin, wo sich herausstellte, dass es sich dabei schon um feste politische Gruppierungen gehandelt hat. Also im Sinne von, sagen wir mal, illegal arbeitenden kleinen parteiähnlichen Organisationen. Ja. Es kam dann zu einer ganz schizophrenen Entwicklung. Auf der einen Seite hat man das versucht unter den Teppich zu kehren und wenn verhandelt wurde, dann hauptsächlich nur wegen Rauditums. Und auf der anderen Seite dann mit solchen drakonischen Strafen, dass die jungen Leute eigentlich unangemessen lange ins Gefängnis mussten. Und in dieser Gefängniszeit, das zeigt sich jetzt ganz deutlich an der Führungselite unserer Rechtsextremisten, sind die eigentlich erst noch konditioniert worden.
Wir haben dann nach der soziologischen Zusammensetzung dieser Führungskräfte gefragt.
Es sind also zum größten Teil hochqualifizierte Facharbeiter, auch Leute, die einen Fachschulabschluss haben, das spricht zu etwa euren Fachhochschulabschlüssen. Ja. Aber nur in etwa, es ist vom Grad her ein bisschen darunter. Also hochqualifizierte Leute aus den sogenannten besseren DDR-Elternhäusern, zum großen Teil aus dem Staatsapparat, Kinder von Stasi-Offizieren, Polizei, Armee, Lehrerkinder, Parteifunktionäre, ja. Und aus dem Bereich des Handels und Gewerbes. Also keine Kinder aus sozial schwachen Familien. Das wird sich natürlich jetzt alles ein bisschen nivellieren. Dass es demoralisierte junge Arbeitslose sind, das ist eine Entwicklung, die jetzt erst beginnt. Und deshalb halte ich diesen Entwicklungsstand auch noch nicht für abgeschlossen. Wir werden also, fürchte ich, in 4-5 Jahren erst den Punkt erreicht haben, wo der Rechtsextremismus wirklich seine Spitze erreicht hat. Es sind ja vor allem auch die Kinder, die jetzt in diese mit ihren Eltern durch das soziale Netz fallen. Das sind Kinder, die jetzt erst 10, 11, 12 Jahre alt sind und die sich jetzt schon rechts orientieren beginnen.
Augen nach rechts. Dies Land ist fast am Ende. Die Augen nach rechts. Wir sehen schon die Wände.
Was hat sich denn nach 1989, nach Ansicht von Laura Benedikt, Journalistin und Historikerin aus Ost-Berlin, an der Situation des Rechtsextremismus in der DDR geändert?
Hat sich eins für sie ganz entscheidend geändert, dass sie legal arbeiten können. Und was natürlich der ganzen Szene noch Auftrieb gegeben hat, dass sie von Anfang an, also vom Fall der Mauer an, massiv unterstützt worden sind durch ähnliche Gruppierungen aus Westdeutschland, aus Österreich und aus Westeuropa. Das hat sich allerdings nicht auf die Dauer halten können, weil unsere sich nicht so gerne von den Westlern kommandieren lassen wollten. Und wie gesagt, auf der einen Seite, dass sie legal agieren konnten, auf der anderen Seite aber auch, was ich für viel gefährlicher halte, dass es eine stillschweigende Tolerierung eigentlich in der Bevölkerung gibt. Und nicht nur das, es geht sogar weiter. Ich würde sagen, die Toleranzschwelle ist sogar schon umgeschlagen in, ich würde es mal Kumpanei nennen und ein stilles Einverständnis sogar. Bis eben zu solchen Ereignissen wie Hoyerswerda, dass die Leute da laut Beifall geklatscht haben.
Der Faschismus ist nach Wilhelm Reich die emotionale Reaktion des autoritär unterdrückten Menschen. Der Staatssozialismus der DDR mit seinen hierarchisch autoritären Strukturen in Staat, Familie, Partei und Betrieben produzierte Sozialcharaktere, denen rechtsextreme und rassistische Weltbilder und Erklärungsmuster gut reinliefen. Wer tagtäglich Gehorsam und Disziplin praktizieren musste, um den unhinterfragten, fremdgesetzten Anforderungen eines Staatsapparates zu genügen, der plädiert erst recht für hartes Durchgreifen gegenüber allen nicht angepassten, nonkonformen und fremden Elementen. Mit dem Untergang der DDR ging jedoch nicht eine Aufarbeitung des autoritär-repressiven Systems und des von ihm produzierten Rassismus einher, sondern ein neues, diesmal von westlichen Führungseliten vorgegebenes System der sozialen Marktwirtschaft wurde der Ex-DDR übergestülpt. Auch nach der Wende, das wurde schnell klar, ging es nicht um eine wirkliche Bekämpfung des Neofaschismus. Trotz einiger medienwirksamer Großaktionen der Polizei in Sachsen, etwa einer Durchsuchung von 90 Wohnungen Rechtsradikaler Anfang Dezember oder der Auflage von der lächerlich kleinen Summe von 20 Millionen DM, mit denen der Rechtsradikalismus in den 5 neuen Bundesländern bekämpft werden soll. Nichts als heiße Luft, meint etwa Laura Benedikt, die von der wirtschaftlichen Misere, den sozialen Widersprüchen und den falschen Versprechungen ablenken sollen, die der DDR-Bevölkerung damals, im Frühjahr 90 und danach immer wieder gemacht worden sind. Hier laufen sie denn auch zusammen, die Linien in Ost und West. Der Staatssozialismus aller DDR brachte ebenso rassistische Denk- und Verhaltensmuster hervor wie der real existierende Kapitalismus mit seinen Leistungs- und Rationalitätsnormen. Obwohl offiziell verurteilt, wurden und werden die hinter dem Faschismus stehenden bürgerlich-nationalen Werte Sauberkeit, Fleiß, Vaterlandsliebe, Disziplin, Ordnung, Ehe und Familie dringend gebraucht, um das ganze System am Laufen zu halten. Natürlich ist auch die Verwertung der Arbeitskraft ausländischer Menschen von kapitalem Interesse, ebenso die Absicht einer Auseinandersetzung über Ursachen von Elend und Vertreibungsdruck, Hunger und politischer Verfolgung zu vermeiden. In der Verinnerlichung autoritärer und bürgerlich-faschistoider Denk- und Verhaltensmuster gleichen sich Kleinbürger Ost und Kleinbürger West bereits jetzt wie ein Ei das andere. Antifaschistische Arbeit müsste also auch hier ansetzen, an den Köpfen, Bewusstseinsinhalten und verinnerlichten Verhaltensnormen, um so etwas wie eine innere Emanzipation verbunden mit einer äußeren Befreiung in Gang zu setzen und dem Neofaschismus damit den Nährboden zu entziehen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Dezember 1991.
Hinweis in eigener Sache sozusagen, und zwar zu einem Beitrag, der heute lief und der quasi sich noch fortsetzen soll in eine Sendung, eine Einstundensendung, die vermutlich im Januar laufen wird. Spielzeugwelten und Kinderrealität. Eine Sendung, die sich mit der Frage beschäftigt, was denn von Actionspielzeug und solchem Spielzeugrummel überhaupt zu halten ist. Soll Mensch sich gegen Multis wehren oder ist das moderne Spielzeug nicht so schlimm? Wird hier die Konsumentin bzw. der Konsument von morgen erzogen? Wird hier Kultur zerstört oder stecken die Kinder das locker weg? Kann Lösung nur allein als Vater oder Mutter oder im Kindergarten geschehen? oder muss eine politische Forderung her, wie zum Beispiel die Forderung nach Verbot von Kriegsspielzeug in den 70er und 80er Jahren? Das sind so einige Fragen.